Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Devs on Tape. Wir haben uns heute hier mit einem ganz interessanten Gast zusammengesetzt, aber natürlich first things first. Caro, hi, wie geht's dir?
Hallo Kai. Ja, gut, gut.
Sehr schön, wieder gespannt auf die... Es ist Montag, ja, das können wir den Hörern sagen. Es ist nicht ganz live, aber genau, es ist Montag. Unser Gast heute, Martin Bach. Hallo Martin.
Hi.
Hi, servus.
Ja, schön, dass du zu uns gefunden hast. Wir haben ja schon mal länger angefragt, wir haben uns auf der letzten Konferenz getroffen und haben gesagt, komm, wir ziehen dich jetzt in die Aufnahmekabine rein. Mhm. Das konnten wir nicht machen, die Gründe dafür werden wir wahrscheinlich heute im Laufe der Folge ein bisschen näher betrachten. Aber vielleicht kannst du für unsere Hörer erstmal dich einmal vorstellen. Wer bist du denn eigentlich? Was machst du denn?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin seit ungefähr 2003 mit Oracle beruflich unterwegs. Und also als Benutzer und seit 2,5 Jahren bin ich auch bei Oracle selber im Database Development, Product Management und arbeite im Team von Gerald Benzel. Und ja, ich habe jede Menge Blogs geschrieben. Ich bin unheimlich gern auf Konferenzen und höre mich da um, wie so die Community über Features denkt oder tausche mich auch mit denen aus, was man machen kann. Ich habe Bücher geschrieben, die mich Jahre meines Lebens gekostet haben. Und ja. Vielleicht sollte ich noch sagen, ich bin hauptsächlich verantwortlich für Multilingual Engine in der Version 23 AI der Datenbank und mache auch gerne so DevOps-Themen und alles, was mit Automatisierung zusammenhängt.
Okay, das heißt, du hast die sozusagen Product Ownership für MLE in der Datenbank, kann man das so sagen?
Kann man so sagen, ja.
Und das mit nur 2 Jahre und 7 Monate Angehörigkeit bei Oracle, das ist auch schon gar nicht so schlecht, glaube ich, ne?
Ja, das hat sich so angeboten, weil interessanterweise MLE ist Teil von Oracle Labs, was ich bis dato auch nicht wusste. Und die machen so richtig coole, abgefahrene Sachen. Das sind alles so Leute Anfang 20 bis so 30, die haben alle Doktortitel und die sind so viel cleverer als ich. Das ist echt der Hammer, was die fabrizieren. Und die sitzen in Zürich zum großen Teil. Also mein Entwicklerteam sitzt nicht in den Staaten, wie das von vielen anderen, sondern in Zürich. Und da ist es eben von der Zeitzone sehr viel besser, wenn jemand in Europa PM für dieses Thema ist, als wenn das jemand wäre in Redwood Shores, wo man 9 Stunden Zeitunterschied hat. Von daher hat sich das wirklich gut angeboten, aber ich muss schon ehrlich sagen, das war auch eine kleine Herausforderung. Und bei eine kleine Herausforderung meine ich eigentlich enorm. Weil, ja, ich bin mit der Oracle-Datenbank unterwegs gewesen und JavaScript ist mehr so die Frontend-Geschichte. Und damit hatte ich mich weniger beschäftigt als mit Backend. Das war aber eigentlich so ein PLSQL-Advokat. SmartDB ist etwas, was ich gut finde. Und dann war eben der Einstieg in die JavaScript-Welt, musste ich erstmal ein bisschen lernen. Aber ich hatte auch gute Unterstützung vom Team. Die haben dann weitergeholfen. Das war cool.
Genau, das ist der Weg dahin. Ich hatte mich nämlich auch gerade dann direkt gefragt, das Thema MLE, da sollte ja schon fundiertes Wissen auch dafür da sein. Klar, Oracle-Datenbank, das haben wir gehört, das ist ja schon bei dir da gewesen. Aber welcher Weg hatte ich denn dahin geführt? Also ich habe jetzt mal, wie wir es immer machen, bei LinkedIn so ein bisschen gestalkt, da kann man ja den ganzen Lebenslauf anschauen, was sich da so auf dem Weg dahin bis nach Oracle so getan hat. Du warst bei Accenture bzw. Enkeltech vorher und bei diversen anderen Firmen und du warst auch kurz in der Selbstständigkeit, wie ich das gesehen habe. Vielleicht kannst du uns über den Weg nochmal ein bisschen erzählen. Wie bist du denn eigentlich dahin gekommen, dass du jetzt JavaScript in der Datenbank machst?
Ah, das ist eine lange Geschichte, jetzt muss ich auf die Uhr gucken.
Ach, wir haben gerade erst angefangen, wir legen die Beine hoch und los geht's.
Ja, genau. Nee, also ich hatte tatsächlich das Glück, dass ich während des Studiums einen Prof hatte, der echt enthusiastisch Datenbanken gelesen hat. Und das war wirklich, wirklich gut. Und interessanterweise bin ich der dritte Absolvent dieses Profs, der bei Oracle gelandet ist. Es gibt noch jemanden namens Klaus Thielen, der hat unfassbar viel mit Performance-Bereich gemacht und ist immer noch in Oracle. Carsten Scharski, der hat ein Jahr, ja, Carsten und ich hatten schon in der Hochschule Kontakt. Wir haben beide den Datenbankpool administriert, sozusagen für das Datenbanksemester. Ja, und der war halt auch bei Oracle dann irgendwann und jetzt bin ich der Letzte, der dann dazu gestoßen ist. Ja, was ich damit sagen wollte, es kommt wirklich darauf an, wen man im Studium hat und wofür man begeistert wird. Und das war eben bei mir Oracle und dann habe ich dann angefangen nach dem Studium und war dann DBA bei einer Versicherung. Später bei einem Beratungsunternehmen, IG4 hießen die damals, die sind heute Teil von Temenos. Und da habe ich wirklich am allermeisten gelernt, wie man professionell mit der Datenbank arbeitet. Also nicht mit SQL Developer auf die Produktion und dann mal Update auf die Tabellen machen, sondern Klon von der Produktion, Tests ausarbeiten, Skript erstellen, durch Release Management gehen und dann in der Produktion einspielen und solche Sachen. Da habe ich wirklich unheimlich viel gelernt und da bin ich auch heute noch dankbar drüber. Ja, und danach bin ich nach England gegangen, weil ich hatte ein Semester in England studiert als Austauschstudent und das war halt super. Das war das beste Semester, das ich hatte während meines gesamten Studiums und es ist so viel Spaß und so viel gelernt, kann man sagen, hatte ich auch noch nie. Und es ist auch vor allem sehr, kann ich jedem nur empfehlen, der studiert, macht mal ein Auslandssemester, weil man lernt über den eigenen Tellerrand herauszublicken. Und das ist unheimlich wichtig, vor allem wenn man heute in Unternehmen arbeitet und remote ist und vielleicht mit verschiedenen anderen Kulturen in Kontakt kommt, dann lernt man eben so ein bisschen damit umzugehen. Ja, das war ziemlich cool. Und die Firma hieß EDBA, bei der ich dann gelandet bin. Und das war so ein bisschen, ja, blauäugig, kann man heute sagen, wie ich da gelandet bin. Und zwar hatte ich Interviews mit denen per Telefon. Und dann weiß ich noch, ich war bei IG4, habe ich irgendwie eine Produktionsmigration gehabt und in der Mittagspause hatte ich dann Interviews
Oh.
mit EDBA auf dem Parkplatz im Auto.
Oh
Bin
je.
dann wieder zurück, habe die Produktionsmigration fertig gemacht und ja, irgendwie bin ich dann dort gelandet. Ich war noch nie vorher, das ist in Brighton, in England im Süden, und ich war noch nie in Brighton. Ich hatte einfach unterschrieben, so, und dann 3 Wochen später bin ich mal hingefahren, um mal die Leute kennenzulernen. Das war super. Das war eine der besten Entscheidungen, die ich je getroffen habe. Also der Chef, mit dem war ich dann auch schnell sehr gut dran. Und das Erste, was er mit mir gemacht hat, ist, die haben das Büro umgezogen und die waren alle samstags so ein bisschen müde. Ah ja, da gehen wir mal ins Pub. Und das blieb nicht bei einem Bier.
Ja, gut, das
Ja, es war dann sehr spaßig und ich hatte auch eine wirklich gute Zeit.
Aber das ist schon interessant, also ein Bewerbungsgespräch im Auto zu führen, während man eine Produktion migriert, das hat dann vielleicht auch so ein bisschen Einfluss darauf, wann sind Sie denn bereit, wann können Sie denn anfangen? Und du sagst nur, das hängt ganz davon ab, was ich gleich mache. Das könnte durchaus sehr kurzfristig sein.
Ja, das war halt wieder, wie gesagt, diese Softwarefirma, die hat die Migrationen, die waren immer getestet und wenn das auf Produktion gewesen ist, dann war das 100% reproduzierbar. Also wir brauchen uns da keine Sorgen machen. Die ganzen Fehler wurden vorher ausgemerzt und das lief einfach so durch. Und
Nice.
ja, das war echt okay. Brauchte ich mir keine großen Sorgen machen. Aber es war schon eine wilde Zeit so.
Ja, und dann hattest du dich ja selber selbstständig gemacht.
Ja, ich bin dann hatte ich gedacht, ja, also eigentlich war der Plan, wir gehen 3 Jahre nach England und wenn wir dann wieder zurück sind, ah, dann ist das gut für den Lebenslauf gewesen. Und ich war schon 2,5 Jahre bei EDBA und hatte dann auch den OCM gemacht, den Oracle Certified Master. Das war auch eine coole Sache. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, es geht bei denen nicht voran. Also das war so eine Firma, die hat Remote DBA-Aktivitäten ausgeführt, bevor das überhaupt so ein Ding, so 2006 bis 2000 acht war ich dort. Und ich wollte Consulting machen. Ich wollte mehr sehen. Ich wollte nicht jeden Tag dasselbe machen. Und ja, irgendwie war dann, aber da hatten die keine Lust drauf, weil es war ein kleiner Laden mit 10 Leuten ungefähr. Und es ist dann halt vom Vertriebsaufwand wirklich sehr hoch und du musst viel Zeit investieren und du bekommst nachher vielleicht 2 Wochen dann raus. Bezahlte Arbeit. Und das ist dann halt echt kompliziert. So ein Bestandskunde, den du dann ein Jahr hast, der ist einfach ertragreicher. Also das kann ich auch voll verstehen, dass die das gemacht haben, aber irgendwie sind wir dann halt nicht übereinander gekommen. Und dann habe ich gesagt, ah ja, cool, gehst du nach London. Und in London arbeiten ist immer gut für den Lebenslauf. Und war dann auch 1,5 Jahre bei einem anderen Unternehmen, bei der Markets Group. Das war auch super spannend, weil das war dann richtig Stress. Die Datenbank, die wir da betreut haben, war 2 Knoten Rack auf Red Hat 3, Advanced Server, glaube ich, war das noch. Das war, bevor es umbenannt wurde. Und die hatten Oracle Cluster File System 1. Und das war wild. 32-Bit-Betriebssystem. Und ja.
Caro und ich gucken uns jetzt virtuell gerade mal so in die Augen so. Haben wir zu der Zeit, was haben wir denn wahrscheinlich zu der Zeit gemacht gerade? Und hatte das wirklich schon irgendwas mit Datenbanken zu tun? Ich glaube, ja, 2009, 2010.
Ja.
Nee, da habe ich mich mit solchen Sachen noch nicht beschäftigt. Ja, und dann ging es doch in die Selbstständigkeit. Was war der Weg da? Also jetzt sag mir nicht, es kam gut für den Lebenslauf.
Damals war ich viel mit der UKIOUG unterwegs. Also das war sozusagen die Hochzeit von der englischen User Group und da gab es unglaublich viele Special Interest Groups. Da gab es die Unix-SIG, da gab es die Database-SIG, die RAG-SIG und so weiter. Und dann habe ich da Leute kennengelernt. Und die meisten von denen waren selbstständig. Und das hat sich damals finanziell auch so richtig gelohnt. Und dann dachte ich mir, selber Herr über meine Zeiten zu sein, das ist schon mal cool. Zweitens, machen, was du willst, ist schon mal cool. Und dann habe ich das tatsächlich einfach gewagt. Also bei meinem Tagesjob, den habe ich Bescheid gesagt, so, ich bin jetzt raus. Ich hatte keine Kunden, ich hatte keine Ahnung, aber bin so gestern mal was Neues zu machen. Und das hat sich nachher auch wirklich gelohnt. Damals war das erste Buch, das ich habe mitgeschrieben, das war damals raus. Das war dann sozusagen meine Visitenkarte. Ja, kennst du dich mit dem Thema RAG aus? Lass mich mal das Buch auf den Tisch legen. Und ja, dann war ich lange im Investmentbanking in London unterwegs und habe auch immer einen Tag von zu Hause arbeiten können und einen Tag habe ich gar nicht gearbeitet. Also den hatte ich sozusagen zur freien Verfügung für irgendwelche Consulting-Sachen, die so aufgepoppt sind. Und das war auch eine wirklich gute Zeit. Also da habe ich auch unheimlich viel gelernt. Damals kamen die Exadatas gerade raus, die ersten, so die V2, X2-Zeit war das. Und mein Kunde damals, der hatte Exadatas. Ich war im Engineering. Engineering war da, wo man hin wollte. Also nicht die Produktions-DBAs, sondern so die sozusagen Third-Level-Support machen. Und wir haben eine Menge coole Sachen gemacht damals. Das war schon sehr, sehr spannend. Und es hat sich voll gelohnt.
Also ich finde auch, wir haben ja noch einen relativ großen Punkt vor uns, sag ich mal so, Enkitech, bevor du dann zu Oracle gegangen bist. Aber ich möchte an dieser Stelle einmal kurz nochmal sagen, ich finde das so krass, wie unterschiedlich die Bubbles da noch sind, weil, also Kai, ich spreche jetzt auch einfach mal für dich, wir sind ja eher in der Entwickler-Bubble, Oracle-Bubble, Apex-Bubble unterwegs. Und ich habe zwar ab und an mal auf Twitter Posts von dir gesehen, aber nicht so richtig wahrgenommen, weil halt viel DWA-Themen, sag ich mal. Und gerade auch in der Vorbereitung, ne, du warst ja auch, also du hast ja mehrere Bücher geschrieben, du warst OCM, du warst auch Ace Director, du warst oder bist auch noch Mitglied des Oak Tables und du bist Sim42-Mitglied, also es ist ja wirklich super viel. Und dann haben wir uns. Habe ich dich, glaube ich, angeschrieben für die letzte Konferenz und Ausstellung, ob du da mit in den One-to-One-Sessions mitmachen kannst oder möchtest? Und da hat man sich dann das erste Mal so ein bisschen überschnitten. Das finde ich immer so faszinierend, wie auch jemand so viel contributen kann zu der Community, aber dann doch einfach eine andere technische Ausrichtung hat für den gleichen, für das gleiche Produkt im Endeffekt, für den gleichen Hersteller. Und ja, das ist genau, das wollte ich einfach nochmal ausdrücken, weil ich das wirklich faszinierend finde, wie man doch dann, ja, sag ich mal, an sich vorbeilebt und dann doch irgendwie Überschneidungen auf einmal stattfinden, jetzt wo du auch JavaScript machst, ganz viel und diesen ganzen DevOps, diese DevOps-Vorträge und sowas, dass das dann doch überschneidend ist.
Als alteingesessener JavaScript-Fan muss ich natürlich sagen, also du hast nach einem ganz, ganz langen Weg endlich auch das Richtige gefunden. Und bist bei JavaScript in der Datenbank gelandet. Hervorragend. Naja, aber ich finde es auch beeindruckend, dass man sich da noch nicht vorher über den Weg gelaufen ist, zumindest nicht aktiv miteinander gesprochen hat. Ja, das finde ich cool. Aber der große Punkt, den hatte Caro gerade erwähnt, das ist auch, glaube ich, mit Abstand die größte Stelle sozusagen oder der längste Zeitraum, wo du dich an einer Stelle begeben hast. Ja, wie hat das angefangen und warum hat es dich so lange gehalten?
Ja, das ist auch wieder so eine Geschichte, die eigentlich nur mir passieren kann. Und zwar war das zu dem Zeitpunkt, als wir waren aus England zurück und hatten wieder in der alten Heimat gewohnt. Mein Sohn war da relativ jung und ich dachte dann so ein bisschen Unterstützung von den Eltern, das wäre ja schon mal ganz praktisch. Und dann hatte ich die IG4-Leute wieder angehauen. Wie sieht's denn aus? Könnt ihr noch jemanden brauchen? Ja, konnten sie. Wunderbar. Also wieder zurück auf Anfang und da habe dann auch bei denen noch gearbeitet. Und irgendwie habe ich über Twitter mitbekommen, dass Kerry Osbourne und Andy, dass die beide nach Luxemburg kommen, was bei mir sozusagen ein Steinwurf entfernt ist. Und dann habe ich die einfach mal angeschrieben, hey Leute, ey, ich habe schon so viel von euch gehört, ich habe euch auf Konferenzen gesehen, also tatsächlich gesagt, aber Kerry ist die Legende. Ich würde tatsächlich gerne mal mit euch ein Bier trinken. Wie sieht's denn aus? Und so, ja klar. Also treffen wir uns dann da, wo die ihr Hotel hatten, auf ein Bier. Und wir erzählen uns ein bisschen über die Exadata-Geschichte, die sie da laufen hatten und was sie gemacht haben. Und ein paar Anekdoten ausgetauscht. Und irgendwann sagt so Carrie total unvermittelt, guck mich an und sagt, ja, wann willst du denn eigentlich für uns arbeiten? Okay. Darauf war ich dann unvorbereitet. Und habe gesagt, ja, ich habe jetzt gerade hier erst vor 6 Monaten einen neuen Job angefangen. Ja, ich glaube, das mache ich nicht. Ja, und dann, wir haben es trotzdem weiter gut unterhalten. Und auf dem Heimweg habe ich dann gedacht, du Idiot. Du Depp. Hier sitzt Kerry Osbourne und Andy Covid. Und die fragen dich, ob du für sie arbeiten wolltest. Und du sagst nein. Okay, also zu Hause angekommen, E-Mail, Computer auf, E-Mail geschrieben. Carrie, also mit dem Nein.
Das hab ich verhustet, da war ich im falschen Kontext. Ja, ich würde da gerne nochmal. Ja.
Ja, da habe ich irgendwie verkehrt reagiert. Dann kam das zustande tatsächlich. Das hatten wir Enkizek in Europa. Tanel war ja schon, der war ja schon da. Tarmo war noch da. Jemand anders, also beide so im Baltikum. Und ich war so der Erste in Mitteleuropa und danach kam Fritz dazu und ein paar andere Leute. Und das war einfach eine super Zeit. Also vorher hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, ja, du bist derjenige, der sich am besten auskennt und jedes Problem, was irgendwie kommt, das landet dann auf deinem Tisch und es gibt keinen, den du so richtig fragen kannst. Und das ist halt irgendwann auch stressig, vor allem wenn du Bereitschaft hast und so, wenn du dann angerufen bist und du bist derjenige, der das Problem lösen muss, weil es gibt keinen, der sich vielleicht besser auskennt. Ohne arrogant klingen zu wollen. Aber ja, das war mir dann halt wirklich ein bisschen stressig. Und irgendwann bei Enkitec war das überhaupt nicht der Fall. Da war ich einer von vielen, ja. Die waren halt alle wirklich super gut. Und da gab es so eine Mailingliste, die hieß AllTech und die ist legendär bei allen, die bei Enkitec gewesen sind. Und da, wenn irgendjemand eine Nachricht an alltech@enkitec.com geschrieben hat, dann war irgendwas ein Problem. Und das war nicht so, oh, ich habe ein Problem, ich habe jetzt eine Ahnung, sondern ich habe ein Problem und ich habe schon 27 Stück an Lösungsansätzen probiert, aber ich komme da nicht zum Ziel. Ja, und da war zu jeder Tages- und Nachtzeit kamen da Antworten. Und Leute haben teilweise ihre Projekte mal für 10 Minuten ruhen lassen und haben sich da reingelesen und so, oh, das habe ich schon mal gesehen, ja, da muss ich dies und jenes machen. Und dieses Gefühl von Zusammenhalt und wir lassen dich nicht alleine und was immer auch passiert, ruf an, wir lösen das. Das war schon was ganz Besonderes. Und das war auch so ein Grund, warum ich so lange bei NGZ geblieben bin, weil das war einfach super. Und ich bin überzeugt, dass es so eine Truppe, wie wir zu Hochzeiten waren, also das ist schon wirklich sehr selten, dass man sowas nochmal sieht.
Ja, und jetzt bist du auf einmal verantwortlich für MLE.
Ja. Ja, das ist auch eine coole Geschichte, ja.
Bevor wir dazu kommen, der Beweggrund, dann wegzugehen, ich glaube, das lässt sich im Namen ganz, ganz einfach auch erkennen, war dann wahrscheinlich eine großartige Umstrukturierung, die dann stattgefunden hat, wo dann vermutlich genau das, was du geschätzt hast, nicht mehr so gegeben war, ne? Also die Übernahme von der Accenture, das haben wir jetzt bei mehreren Firmen mehr oder weniger so ein bisschen beobachten können, wo große Unternehmen kleinere aufgekauft haben, dass sich dann strukturell auch so viel verändert hat, dass man sehr, sehr viele Veränderungen im Rahmen gesehen hat. Ich gehe mal davon aus, es wird der Grund gewesen sein auch, oder belehre uns eines Besseren, wie der Weg nach Oracle dann passiert ist.
Bei mir tatsächlich nicht. Also man muss dazu sagen, dass EnkiTech aufgekauft wurde, ich glaube, es war 2013. Also ich war quasi ganz frisch bei EnkiTech und dann wurden wir aufgekauft. Oder war es 14? Ich weiß es nicht mehr so genau. Und der Deal war aber, und das hat Carrie auch so eingefädelt und ausgehandelt, dass wir als globale Gruppe bestehen bleiben. Also normalerweise ist es in den großen Unternehmen ja die Landesorganisation und da wirst du dann irgendwann reingegliedert. Und das hatten wir eben nicht. Wir waren nicht Teile der Landesorganisation, sehr lange jedenfalls. Und wir hatten auch mit Martin Painter einen der besten Manager, die ich je getroffen habe und überhaupt einen guten Freund und absolut fantastischen Menschen. Und der hat sich wirklich für das Team eingesetzt und wir haben lange, lange Jahre haben wir die Unabhängigkeit bewahren können. Mhm. Aber ja, das ist halt irgendwann, ist es halt, ja, dann nutzt sich das ab und dann die Leute, die uns unterstützt hatten, die sind dann vielleicht woanders hingegangen. Ich weiß die genauen Gründe nicht mehr, aber irgendwann wurde dann die Integration in das große Mutterschiff, die wurde immer spürbarer. Und was Enkitech hat viel gemacht hat, ist, du hast ein Problem, okay, kein Thema. Wir haben jemanden, der macht das in einer Woche, löst das Problem, schreibt einen Bericht und sagt euch, wie das nicht mehr auftaucht. Aber das ist halt für große Unternehmen, ist das eben viel Aufwand. Die haben ja ganz andere Compliance-Auflagen und da muss das alles mit Legal gemacht werden. Und das ist dann halt sehr viel Aufwand und nicht unbedingt das Interesse, solche kleinen Gigs nochmal zu machen. Und dann sind dann halt in Amerika viele Leute schon gegangen und irgendwann wurde ich dann der Chef des europäischen Teams, formell. Und das heißt, ich musste mich auch darum kümmern, dass die meine Kollegen, die eigentlich alles wirklich gute Freunde waren, dass die auf Projekten waren und dass die genug auf Projekten waren und das ganze Zeugs und so. Und ich habe dann, also ich wusste es vorher, aber ich habe es nach einem Jahr dann festgestellt, also ich bin kein Manager im traditionellen Sinne, der Urlaube verwaltet, sich anhört, dass der Schreibtisch zu klein ist oder was auch immer solche Sachen macht. Ich bin jemand, der gerne selber noch in die Tastatur haut, verumprobiert und bastelt. Und ja, dann habe ich dann irgendwann gesagt, hier Leute, also das ist nicht mein Ding. Und ich hatte dann auch mit Oracle gesprochen, vor allem mit Gerald, meinem jetzigen Chef. Und dann hat sich das zum Glück so ergeben, dass ich da an das Team kommen konnte.
Okay, genau. Und dann, ich hatte es ja eben schon so plump angesprochen, jetzt bist du PM für MLE beziehungsweise JavaScript. Und als wir auf der Konferenz dich einfach dir eine Keule über den Kopf ziehen und in unser Aufnahmezimmer ziehen wollten, meintest du zu uns, ist vielleicht ein bisschen besser, noch etwas zu warten, weil im Mai etwas veröffentlicht werden sollte oder bekannt gegeben. Magst du uns davon erzählen?
Ja, also der Hauptgrund war die Namensänderung. Also es war ja vorher, hieß die Datenbank hier, also 23C mit dem Cloud-Kürzel und dann war ja die Namensänderung und die große Ankündigung im Mai über die Vector-Features. Also so ein bisschen wurde ja über Vector-AI wurde ja schon vorher gesprochen, so ein bisschen angeteasert, aber so die richtigen großen Sachen, die kamen ja dann erst ein paar Wochen nach der Apex Connect. Von daher dachte ich, wenn ich das jetzt nicht mit euch aufnehme, da kann ich mich auch nicht verplappern.
Oder du hättest uns einfach ein NDA unterschreiben lassen, dass die Folge vorher nicht rauskommen darf und wir dürfen nicht drüber sprechen, ne? Das gab es ja durchaus auch schon oder sollte es ja auch geben, ja.
Ja, aber dann ist das wieder, das ist ja, ich mag die Sachen lieber simpel und kompliziert und so ist es, ist es ja auch.
Die Frage, die ich mir noch gestellt habe jetzt, warum ist es 23, kannst du wahrscheinlich jetzt nicht sagen, warum die Entscheidung so gefallen ist, aber warum 23 AI und nicht 24 AI? Also wir hatten ja quasi das C-Kürzel hinten dran und dann wird jetzt quasi, oder die Free Developer Edition gab es dann auch nochmal und so weiter. Warum wurde dann nicht in das Jahr, in dem wir sind, gegangen und wurde gesagt, so, das ist die Datenbankversion, die jetzt dieses Jahr für uns kommt und die hat ein neues Kürzel dran und das ist doch viel einfacher, als dass man dann darüber spricht, auf welcher Datenbankversion man da gerade unterwegs ist.
Das weiß ich tatsächlich nicht, warum man dabei geblieben ist. Also die Exadata-Software heißt ja 24. Da hat man das gemacht, aber warum bei der Datenbank? Ich nehme an, man wollte die Leute nicht verunsichern oder so. Weil man hat ja vorher schon eine Menge Sachen über Free Developer Release auf den Blogs lesen können und da war alles immer die 23. Und wenn dann auf einmal die 24 steht, ist vielleicht Verunsicherung bei den Leuten. Wie ist es mit Emigration? Muss ich jetzt die 23 mitnehmen? Gibt es die 24? Und also Sachen, ich schätze mal, das könnte ein Grund gewesen sein. Ich weiß es aber tatsächlich nicht. Das sind Sachen, die werden sehr viel weiter oben entschieden.
Ja.
Ja, deswegen habe ich schon befürchtet, dass du uns dazu nicht mehr sagen kannst. Jetzt werde ich diese Frage weiter und weiter mit mir rumtragen. Ja, aber vielleicht, wir reden hier die ganze Zeit, wir haben es jetzt bestimmt schon 25 Mal gesagt, wir haben gar kein Phrasenschwein aufgebaut oder gar kein Buzzword-Schwein irgendwie. Aber MLE, das steht ja für Multilingual Engine, richtig?
Das ist korrekt, ja.
Was steckt dahinter für unsere Hörer, die davon noch nichts gehört haben? Wir haben gesagt, JavaScript in der Datenbank, okay, aber das ist ja nicht alles. Vielleicht fängst du mal an, ganz einfach in wenigen Worten erstmal grundlegend zu sagen, was das ist und dann können wir da ein bisschen in die Tiefe gehen.
Ja, vielleicht fange ich am besten damit an, was das Ziel davon ist. Also die Oracle-Datenbank unterstützt ja jede Menge Programmiersprachen auf der Client-Seite und auch relativ viele auf der Serverseite. Also seit jeher geht PSQL, kennt ja jeder. Und es geht auch Java Stored Procedures, vielleicht nicht so häufig in produktiven Systemen. Und über diesen External Procedure Listen, da gehen ja noch andere. Also man könnte da noch andere Sprachen einbinden. Was aber jetzt Fakt ist, ist, wenn man sich die Stack Overflow Developer Survey anschaut oder ähnliches, ist das sieht man halt, dass JavaScript immer sehr weit oben ist. Und wenn eine Sprache sehr populär ist, dann gibt es da auch ein gutes Ökosystem zu, also Libraries und Third-Party-Code, den man benutzen könnte, um das Rad nicht neu erfinden zu müssen. Das zusammen mit anderen Gründen hat dann dazu geführt, dass man gesagt hat, okay, wir wollen mal probieren, ob wir JavaScript nicht neben PSQL und Java in der Datenbank als Programmiersprache etablieren kann. Und dann, wie gesagt, das ist ein Thema von Oracle Labs. Und die haben einen Prototyp gebaut, schon vor vielen Jahren, also lange Jahre, bevor ich zu Oracle gekommen bin. Und dieser Prototyp war allerdings genau das, ein Prototyp, so dass es funktioniert im Prinzip, aber die Oracle-Datenbank, was viele halt nicht wissen, unterscheidet sich von anderen dadurch, dass jedes Feature voll integriert sein muss. Also wir können jetzt nicht sagen, wir bauen jetzt JavaScript und dann haben wir irgendeinen User, der dann aus dieser Sandbox ausbrechen kann und böse Sachen machen kann, indem er jetzt wild die Datenbank aufs Dateisystem dumpt und das dann abzieht. Ja, also so, das geht nicht. Wir können es nicht erlauben, dass irgendeine rekursive Query den ganzen Speicher verbraucht und die Instanz auf die Nase fällt. Also wir müssen im Resource Manager eingebunden sein. Wir müssen in den ganzen Shared Pool Management müssen wir eingebunden sein. Natürlich will man auch wissen von der Instrumentierung, was sind die einzelnen Statements in meiner JavaScript-Funktion, die da aufgerufen sind. Also was, das kam dann so nach und nach. Und der Grund, warum das Multilingual Engine heißt, ist eben, dass es neben JavaScript auch natürlich den Plan gibt, weitere Sprachen einzubinden und so eben einfach die Attraktivität der Datenbank als Plattform zu erhöhen. Es ist ja tatsächlich auch so, dass, also meiner Meinung nach, würde ich die gesamte Logik meiner Anwendung oder einen großen Teil davon in die Datenbank selber reinlegen, weil man eben sich Latenzen und Roundtrips und so weiter, den ganzen Kram kann man sich sparen. Auch die Authentifizierung der Client-Session, was ja auch immer sowas ist. Wie verbinde ich mich gegen die Datenbank? Oh, wie groß muss mein Connection-Pool sein, damit meine Anwendung funktioniert? Und all sowas braucht man sich nicht unbedingt drum kümmern. Also kann man, wenn man das in den Server legt, PSQL, Java, genau das Gleiche. Wenn man das in den Datenbank-Server legt, hat man auch eine Maschine, die ungleich mehr Leistung und Arbeitsspeicher hat und all sowas. Also meiner Meinung nach macht das totalen Sinn, den Code in der Datenbank zu haben. Und wenn wir jetzt JavaScript, um den Kreis zu schließen, als weitere Sprache anbietet, die sehr populär ist, kann man eben auch davon ausgehen, dass es mehr Leute auf dem Markt gibt, die sowas potenziell schreiben können.
Mhm. Aber jetzt haben wir natürlich du hast gerade gesagt, gerade im JavaScript-Bereich, da ist die Entscheidung getroffen, warum das auch für die Datenbank interessant ist, weil es ein großes Ökosystem, viele Libraries, viel Third-Party-Code und so weiter gibt, den man sich damit dazu ziehen kann. Das ist ja sowieso schon, ich meine, wer eine unserer ersten Podcast-Folgen gehört hat mit der Library Nightmare, da gibt es ja diverse Horror-Stories in der Vergangenheit, was passieren kann, wenn man sich irgendwie ungeprüfte Ressourcen mit in sein Projekt reinzieht. Ja, ich meine, die Gefahr herrscht immer, ne? Ich kann immer irgendwoher Code kopieren und den in die Datenbank packen. Da gibt es mit Sicherheit auch bei PSQL Sachen, die man sich da reinkopieren kann, die mit Sicherheit nicht gut sind für mein Projekt oder für meine Umgebung. Aber wie geht man damit um, dass das JavaScript-Ökosystem so explosionsartig gewachsen ist und auch so viele Fälle von Missbrauch da bekannt geworden sind, dass man das jetzt in die Oracle-Datenbank lässt? Wie geht man damit um? Das ist ja sicher auch vorher ein Thema gewesen.
Ja. Ganz genau. Also zuerst mal gibt es ein sehr ausführliches Security Review von MLE, sodass da geprüft worden ist, dass es prinzipiell sicher ist. Des Weiteren gibt es ja die Möglichkeit, Filesystem.io zu machen und das geht in JavaScript, das über Node, zum Beispiel über das FS-Modul. Und da kann man einfach eine Datei aufmachen, da Sachen willkürlich einschreiben und wieder zumachen. Das geht in der Datenbank nicht. Also man muss dann ein Directory-Object, genau wie mit PSQL, erzeugen. Und dann, wenn man die Rechte auf diesem hat, dann kann man dann Dateien da reinschreiben. Also man kann nicht einfach so Filesystem.io machen. Dasselbe gilt für Netzwerk. Also ich kann jetzt nicht einfach eine Verbindung aufmachen mit irgendeinem entfernten Server und dort Daten reinschieben zum Beispiel. Das, dafür muss man halt auch einen DBA haben, der das freigibt über Host Access Control Entry Size Limits. Das so sowas zum Beispiel. Aber dieses Problem der Supply Chain Attacks, die gibt, das ist ja durchaus reell. Und interessanterweise habe ich einen Blogartikel aktualisiert letzte Woche. Und in dem Blogartikel habe ich beschrieben, wie man mit TypeScript und TypeScript ESLint Code schreiben kann, den man dann in JavaScript transpiliert. Und da habe ich ja festgestellt, dass ein kritisches Modul, was von TypeScript ESLint gebraucht wird und anderen, dass der Maintainer davon einfach gesagt hat, so deprecated, do not use. Memory leak. Ja, also so ein Memory leak, das ist ja schon schlecht, aber man könnte sich auch andere Sachen vorstellen, die dann passieren. Und so ist das, das geht rasend schnell. Also das letzte Update von demselben Post war im April. Das ist, muss im Prinzip wirklich die ganze Zeit dahinter sein, mit deinen Dependencies, dass keine von denen irgendwelche Sicherheitslücken hat. Und das hat Chris Rice auch auf der Apex Connect sehr gut erklärt, wie sie das in Orts haben. Also auch diese ganze Third Library Geschichte, wie das gehandhabt wird. Was man mit MLI machen kann, ist eben Folgendes. Also jedes MLI JavaScript Modul kann man zwei Sachen mitgeben. Einmal eine Version. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Also wenn ich jetzt irgendwie unser Standardbeispiel nehme von dem Validator Modul, dass man eben sagt, das ist jetzt Version X, ich glaube 13 ist das im Moment, 13.2 irgendwas, dann sage ich das und es gibt so ein Metadatenfeld, da kann man beliebige Sachen reinschreiben. Und was wir dann uns vorgestellt haben, ist, dass man so eine Art Software Bill of Material erstellt. Ja, das kann man dann auf der Client-Seite machen und dann lädt man diese als JSON-Dokument in dieses Metadatenfeld rein. So, und dann steht dann, ich habe jetzt ähnlich wie so ein Package-Log.json habe ich jetzt folgende Pakete hier drin, ja, vielleicht über Rollup zusammengefasst. Und nachher kann ich eine ganz einfache Abfrage über mein Data Dictionary fahren und sagen, okay, jetzt ist vielleicht bei Subkomponente X Version so und so ist ein CVE mit Score 7. Ja, wo ist der denn überall in meiner Datenbank? Und dann kannst du das einfach mit den JSON-Funktionen, kannst du dann dieses Feld parsen und dann wirft er dir raus hier in dem Code und dann weißt du, dass du da aktiv werden musst.
Das ist tatsächlich, also ich habe den ersten Gehversuch mit MLE, das waren tatsächlich die ersten Versuche damals. Ich glaube, kann das schon 10 Jahre her sein? Nee, eher 5, 6 Jahre, würde ich jetzt mal so sagen, als ich das erste Mal irgendwie in die Finger bekommen habe. Da wurde nochmal ganz klar gefragt, wie sieht's denn aus, was interessiert euch denn, was kann man denn da machen? Da gab es nur die ganz einfachsten Sachen, die man damit ausprobieren konnte mit MLE. JavaScript in der Datenbank meine ich. Und mir kam irgendwann die Idee, weil ich mich zu der Zeit ziemlich viel mit WebSockets beschäftigt habe, dass man praktisch dieses Server-Polling dadurch ablösen kann. Ne? Also wir haben die Möglichkeit gehabt, von der Client-Seite eine Anwendung zu haben, die sich regelmäßig refreshen. Die hat dann immer minutenlange Queries ausgeführt und haben dann eine riesen Serverlast mit erzeugt. Und dann hatten wir irgendwann den Ansatz, dass wir gesagt haben, ja, also ich frage immer per WebSocket nach, ob irgendwas Neues da ist, wenn nichts, beziehungsweise ich sage von einem Server aus dem Client Bescheid, wenn sich irgendwas in der Datenbank verändert hat und dann kann der Client sich die neuen Daten einmal abholen. Ne? Und das war wirklich Faktor 10 oder sogar Faktor 20 an Performance-Optimierung, also an Lastreduktion. Dann habe ich mir gedacht, naja gut, es ist immer noch eine zusätzliche Komponente für so einen WebSocket-Server notwendig. Ne? Es ist immer ein kleines Node.js-Tool, ich glaube so 200 Zeilen Maximum. War auf Serverseite notwendig, der in der Datenbank nachgeguckt hat, was ist denn jetzt hier? Und dieses Tool hat sich dann entweder per Change Query Notification irgendwie bei dem Server gemeldet und der Server dann beim Client und dann hat der Client sich wieder beim Server, hat er wieder abgefragt bei der Datenbank. Das habe ich mir gedacht, wenn ich mir diesen Code nehmen könnte und könnte den direkt mit in die Datenbank packen, hätte ich eine Möglichkeit, das alles wirklich aus einer Hand zu übertragen. Ja, und dann ging das nämlich schon los, ne? Kriege ich das Paket in den MLE-Container rein? Nee, der war noch nicht unterstützt. Ja, okay, das kann man vergessen. Okay, was ist, wenn wir selber schreiben? Naja gut, dann brauchen wir aber Netzwerk-Access. Das geht noch gar nicht. Also das war noch überhaupt nicht vorgesehen. Die Sachen waren wirklich komplett zu noch. Und dann soll es auch noch eine bidirektionale, permanent offene Verbindung sein über einen gesonderten Port. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wir lassen noch mal ein paar Jahre da. So, jetzt habe ich dich hier sitzen, Martin. Wie wahrscheinlich ist das oder wie ist es technisch überhaupt? Also ist es absehbar, dass wir solche Sachen machen können? Ich glaube, WebSockets, die erleben immer mal wieder so eine Welle der Begeisterung, weil man dann in der Lage ist, wirklich direkte Kommunikation zu machen, ob es ein Chatbot ist oder ob es irgendwelche Sachen sind, die direkte Kommunikation erfordern. Wie wahrscheinlich ist das, dass ich in Node einen WebSocket-Server in MLE laufen lassen kann, damit die Datenbank sich bei meinem Client direkt meldet, wenn sich was getan hat?
Also wie du gesagt hast, im Moment unterstützen wir WebSockets nicht. Du bist aber schon der Zweite, der danach fragt. Wir hatten vor kurzem, ja, vor kurzem Mitte, mein Gott, ja, also Mitte Mai hatten wir eine Office Hours mit dem Apex-Team. Und da hatten wir genau dieselbe Frage. Können wir Websockets machen? Derzeit nicht. Das ist aus Security-Sicht ist das ein bisschen heißes Eisen, weil du da halt die Verbindung hast und da muss man sicherstellen, dass das auch alles nur Netzwerkverkehr ist, der auch so vorgesehen ist und nicht jemand sich dann versucht, da irgendwie reinzuhacken. Es ist definitiv ein Thema, was ich mal mitnehme mit dem Team und das mal bespreche, weil, wie gesagt, du bist nicht der Erste, der danach fragt und vielleicht kann man da was machen, aber das müsste man halt mal genauer schauen und dann müssen wir auch
Ich
die.
begebe mich da gerne in Sparring. Also ich habe dieses Thema.
Ja, genau, wir müssen halt, also wir machen wir schreiben ja die Software nicht für uns selber. Also die Software, die wir entwickeln, die soll ja auch irgendwie bei den Entwicklern, die dann nutzen, soll sie ja auch wirklich produktiv einsetzbar sein und zwar einfach zu nutzen, ohne große Probleme. Ja, und wenn jetzt viele Leute sagen, ey, Websockets, ohne Websockets ist mein Leben nicht vollständig, komplett, dann müssen wir das tatsächlich uns anschauen. Wobei es allerdings dann auch sein kann, dass man sagt, okay, das wäre super, aber vielleicht kriegen wir das jetzt noch nicht hin, dann müssen wir noch ein bisschen warten.
Ja,
Also definitiv ein interessantes Thema allerdings.
der richtige Implementationspunkt ist natürlich wichtig, ne? Man kann sagen, ob es in der Datenbank existiert und ob man das da so vollumfänglich benutzt, ist halt die Frage, ob das sein muss, weil ich wurde dann damals auch schon mal, habe ich sozusagen meinen Websocket-Koffer gepackt und bin Richtung OIDS gelaufen, weil ich dachte, wenn man sowas in Apex ermöglichen kann, dass man Websockets auch standardmäßig implementiert, wäre auch der OIDS die richtige Hausnummer, um da eine Konnektivität stattfinden zu lassen. Vielleicht, das wäre auch sicherheitstechnisch auch ein bisschen besser zu integrieren. Aber dieser Gedanke, das direkt aus der Datenbank herauszumachen, ne, das wäre halt ganz, ganz interessant, auch Konnektoren vorzubereiten, die auf diese JavaScript-Hooks arbeiten, ne, on Message, on Connection, on Disconnect. Man kann da schon relativ feingranular steuern, was mit Requests, die da einkommen, auch gemacht wird. Aber ich sehe da schon in Chaos Augen. Jetzt habe ich hier mit meinem Websocket-Thema das Ganze an mich gerissen. Aber es ist, glaube ich, festzuhalten, dass wenn man JavaScript in MLE in der Datenbank denkt, da kommen hauptsächlich solche Themen auf, ne? Ein Express Web Server, eine Datenvalidierung. Wenn ich PL/SQL zur Verfügung habe, mache ich es nicht mit JavaScript, ja? Datenkonvertierung und Abgleich mache ich auch nicht in JavaScript, wenn ich die Möglichkeiten habe, das mit anderen Sprachen zu machen. Ich glaube, die Hauptstärke von JavaScript sind die Dinge, die aus sicherheitsrelevanten Gründen wahrscheinlich auch noch echt Zeit brauchen, um umgesetzt zu werden. Ich weiß nicht, ob du da genau die gleichen Erfahrungen gemacht hast oder ob du jetzt einen Killer-Anwendungsfall für uns hättest, wo man sagt, dafür ist JavaScript in der Datenbank jetzt auf jeden Fall das Allerbeste.
Ich bin ein großer Freund von dem JSON-Format. Also damit kann man unfassbar viel machen. Und es ist auch das Datenaustauschformat der Wahl im Moment. Und JavaScript und JSON, wie steckt ja schon JavaScript drin? Also das wäre zum Beispiel das, was mir als erstes einfällt. Ich kann so ein JSON einfach meiner Funktion übergeben und dann ist das ein JavaScript-Objekt. Ja, da kann ich Sachen hinzufügen, ich kann das manipulieren, ich kann diese ganzen Iterator drüber laufen lassen, also mit Map, mit Reduce, mit Find, all diese ganzen Sachen. Das finde ich halt schon echt nett. Also man kann zum Beispiel, kann so ein, mein Lieblingsbeispiel, was ich so nehme, ist, du hast so eine Purchase Order im JSON-Format und du willst jetzt so eine Validierung darauf machen, die ein bisschen über das, was JSON-Schema selber kann, macht. Also vor allem verschachtelte Unterstrukturen mal analysieren. Und das geht halt auch wirklich sehr schön mit JavaScript. Das wäre sowas. Und die anderen Sachen, also es ist halt, unsere Message ist, dass wir PL/SQL und JavaScript und Java, da gibt es nicht irgendwie ein Ranking, so dass das eins ist das Beste und dann das und das, sondern es kommt immer darauf an, wer womit umgehen kann. Ja, Kai, du bist halt jemand, der kann PL/SQL und der kann JavaScript. Also weißt du, was für dich, für welchen Anwendungsfall das Beste ist. Aber wenn jetzt jemand tatsächlich aus der Frontend-Ecke kommt und jetzt gerne möglichst schnell irgendwas machen will und das in die Datenbank laden, anstatt es über einen Container mit Node auszuführen, der würde JavaScript für diese Aufgaben wählen. Und das ist, glaube ich, das Hauptkriterium. Also jeder soll in der Sprache seinen Code implementieren, in der ja, komfortabel unterwegs ist. Also ich finde es halt auch so eine Anekdote aus meiner früheren Zeit. Wir hatten mal einen Kunden vor einiger Zeit, also als ich noch Consultant war, Und das war ein kompletter Windows-Laden. Also die hatten nur Windows-Administratoren und da lief auch Oracle auf Windows. Und die Sales-Leute haben denen dann gesagt, ja, ihr müsst jetzt aber die Datenbank auf Linux laufen lassen, weil das ist viel besser. Das mag so sein, aber wenn die Leute eben keine Ahnung haben von Linux, dann ist die beste Plattform eben nix. Und von daher, da habe ich dann halt für mich gelernt, sag den Leuten nicht, was das Beste für sie ist, sondern dass sie selber wählen, welche Tools und Werkzeuge sie nutzen wollen. Und es gibt ja tatsächlich einige Sachen, die in JavaScript relativ einfach sind, wo man eben schnell irgendwie auf NPM oder dergleichen ein Modul findet, das man dann sorgfältiger Prüfung dann auch verwenden kann in seinem Projekt. Also da sehe ich zum Beispiel einen Vorteil. Also ich zum Beispiel dieses typisches Programmierbeispiel von der Hochschule ist, ja, validier mal einen String und guck mal, ob das eine E-Mail ist. Da habe ich Albträume von den Seminaraufgaben. Und jetzt ziehe ich mir ein Modul und gebe dem einen String. Ist das eine E-Mail? Ja, nein. Fertig.
Yeah.
Also brauche ich mir keinerlei Gedanken drüber zu machen. Das finde ich halt nett. Ich bin inhärent faul und alles, was mir die Arbeit abnimmt, finde ich gut.
Was ich mich dann tatsächlich frage, ich bin dann immer so gespannt, wie das dann ja tatsächlich in der täglichen Nutzung ist. Also nehmen wir mal an, wir haben dann genau dieses Beispiel, was du hast. Wir haben dann einmal PLSQL in der Datenbank, wir haben dann das JavaScript in der Datenbank. Je nachdem, was dann auch der beste Anwendungsfall ist natürlich und was die Leute beherrschen. Und bei mir taucht dann immer so ein bisschen die Frage auf, wie ist das dann zum Beispiel auch mit der Performance? Weil wenn ich mir jetzt aktuell auch schon so manchen PLSQL-Code angucke, dann ist der halt einfach inperformant, weil warum auch immer. Und dann frage ich mich, wie stellt sich das dann damit dar? Kann man dann die gleichen Werkzeuge noch nutzen? Ich mache ja immer vieles zu Fuß, weil ich ja kein DWA bin, keine Rechte auf diese Manager habe und so. Und genau, das würde mich interessieren. Habt ihr da schon irgendwelche Erfahrungswerte oder sowas? Oder ist das noch so ein bisschen einfach im Anfangsstadium?
Nee, wir haben tatsächlich Erfahrungswerte. Aber was Performance angeht, da würde ich jetzt mal Cary Millsap zitieren. Und zwar lose. Und der hat immer gesagt, irgendwas, was man nicht messen kann, an was auch immer, das ist immer schwer zu optimieren. So, das ist sozusagen seine Message. Und daher ist Instrumentierung von Datenbankcode meiner Meinung nach total wichtig. Und ich werde nicht müde, immer den Leuten zu sagen, benutzt doch DBMS Application Info, wenn ihr PSQL arbeitet, oder benutzt doch die APIs in JDBC. Da gibt es so einfach so einen Call, wo man dann Module und Action sozusagen auf dem Rücken eines anderen Pakets transportieren kann. Das ist wirklich wichtig, dass man dann auch als Entwickler weiß, ich bin jetzt in dem und dem in meinem Prozess und der dauert so und so lange und der braucht so viel CPU, so viel I/O. Und das Erste, was ich dann so gemacht habe, als ich MLI-Verantwortung bekommen habe, ist mir das anzuschauen und wir haben dann implementiert, dass jeder einzelne Cursor in der Funktion auch über Ash, also Active Session History und AWR, Automatic Workload Repository, erfasst wird und wenn der Entwickler das langsam genug implementiert hat, dann taucht es dann auch in den Reports auf. Also wenn dieser Schwellenwert überschritten wird. Also das ist sehr wichtig, dass man das hat. Und des Weiteren gibt es die Möglichkeit einer JIT-Compilation in MLE. Also wenn ein bestimmtes Stück Code oft genug ausgeführt worden ist, dann erkennt MLE, oh, das ist wirklich wichtig. Und dann erfolgt dann eine Just-in-Time-Compilation, was die Performance steigern sollte. Aber es kommt, Performance ist immer ein bisschen schwierig in Worte zu fassen. Es kommt darauf an, wie viel Arbeit interagierst du mit der Datenbank, wie viel machst du einfach so wenn ich jetzt zwei Daten habe, die addiere, subtrahiere oder irgendwie so CPU-intensive Sachen, das ist dann nochmal was anderes. Das kommt auf den Einzelfall an und ich kann durchaus sagen, dass das MLE-Team sehr, sehr daran arbeitet, die letzten Millisekunden überall in jeder Routine, die wir nutzen, rauszuholen. Und ja, wir werden sehen müssen. Es gibt ja noch keine großartigen, also zumindest meines Wissens nach gibt es noch nicht so viele 23 AI-Produktivsysteme, die sowas nutzen würden. Ich nehme an, die Zeit wird das zeigen und ich bin sehr daran interessiert, wenn jemand Performance-Probleme haben sollte mit MLE, sollen sich bitte melden und das Team ist heiß auf sowas. Also stürzen sich mit Vorliebe auf komplizierte
Probleme. Sehr motiviertes Team. Vielleicht müssen wir da mal Kontakte aufgreifen, Caro, und da mal jemanden vors Mikrofon zerren. Das wäre mit Sicherheit mal ganz interessant. Aus dem Lab würde ich gerne auch mal echt jemanden sprechen. Das wäre doch mal was für nach der Sommerpause.
Das stimmt.
Ja, kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, die sind alle ein gutes Stück jünger als ich. Mit höherem Bildungsabschluss.
Na gut, das sagt ja erstmal alles nichts aus über die Qualität eines aufgenommenen Podcasts vielleicht. Aber solange die Person dann auch darüber reden darf, was da im Lab passiert, ne, dann ist das mit Sicherheit eine ganz, ganz interessante Sache auch für unsere Hörer.
Ich weiß nicht, wie du das siehst, Kai, aber ich habe noch ganz viele Fragen an dich, theoretisch, Martin.
Ja.
Aber die passen alle nicht mehr so richtig in die Folge rein. Ich glaube, da müssen wir nochmal eine eigene Folge machen. Ich hatte eigentlich, wie das immer so ist, man hat sich ja Pläne gemacht und Notizen für so eine Folge. Und für mich stand tatsächlich die ICD, diese ganze Versionierung und so, also dieses ganze Thema auf der Liste ganz weit oben. Aber ich finde die Themen heute auch sehr, sehr spannend. Und ja, vielleicht können wir dich ja nochmal überzeugen, noch eine zweite Folge aufzunehmen, wo wir dann vielleicht auch nochmal über diese Themen sprechen, weil ich glaube, das umtreibt viele Menschen in der Datenbankentwicklung, wie man sowas gut gestalten kann.
Das sollten wir auf jeden Fall tun. Das liegt mir nämlich auch sehr am Herzen. Das Thema ist extrem wichtig und es ist allerdings interessant zu sehen, dass ja die Frontend-Entwickler, zum Beispiel Java oder so. Ich weiß noch, mein erstes Java-Web-Projekt war damals Tomcat. Und das ist schon lange her, Tomcat 3. Und die fingen schon gleich an, bevor du irgendwelchen Code schreibst, erzeuge erstmal einen Versionskontroll. Also ich weiß gar nicht, haben die bestimmt mal nicht benutzt damals, aber was auch immer damals gerade aktuell war, Subversion oder sowas. Also du erzeugst dir erstmal ein Repository, und dann kopierst du den Code da rein und dann fängst du an zu arbeiten. Ja, aber das ist halt so ein Workflow, der im Frontend überhaupt, hier ist es nicht mehr wegzudenken. Aber bei der Datenbankentwicklung ist das oft noch so, ja, ich mache mir mal einen Klon von der Datenbank, verbinde mich mal darauf, hack irgendwas zusammen und kopiere mir das in die Zwischenablage, gehe auf die Produktion und füge das da ein. Ja. Und ich würde das halt tatsächlich gerne ändern. Ich würde gerne haben, dass die Leute Git benutzen zur Versionierung, die Sachen in einem Repository speichern, dann lokale Git-Commit-Hooks vielleicht haben, die die Sachen testen. Und dann über einen Push kann man dann Pipelines laufen lassen und auch Merge-Pipelines, die da andere Sachen testen und all sowas. Das finde ich total spannend und würde tatsächlich auch viel mehr davon gerne sehen. Aber in der Datenbankwelt scheint das noch nicht so wirklich angekommen zu sein. Und ich versuche, das zu ändern.
Wir würden da auch unheimlich gerne viel mehr von sehen und vor allem auch hören. Und das würden unsere Hörerinnen mit Sicherheit auch sehr gern tun. Ja, wir haben die Zeit ein bisschen geklaut. Caro hat sich auf die ganzen Sachen so toll vorbereitet und wir reden über MLE und über den. Na gut, aber ich würde mal einfach sagen, vielleicht verzögert sich dann einfach die Sommerpause noch ein kleines bisschen nach hinten und ihr schafft es noch, eine Aufnahme zu machen. Ich bin ja aus privaten Gründen dann nicht mehr, für eine gewisse Zeit nicht mehr in diesem Podcast unterwegs, aber ich kann mir gut vorstellen, dass ihr euch vielleicht einfach nochmal treffen könnt. Das ist jetzt einfach der Cliffhanger schlechthin.
Genau.
Der Cliffhanger, genau. Das ist super viele Themen, die noch besprochen werden können. Wir haben es gerade schon gemerkt, das Thema CICD nur angesprochen. Martin, da sprudelt es ja schon aus dir heraus. Ich würde das ganz gerne auf einer Aufnahme hören, auch ganz einfach unbeteiligt, vielleicht auf dem Zuhause liegend, mir das anhören, wie ihr da über das Thema CICD in der Datenbank sprecht und vielleicht mal so einen Blick in die Zukunft wagt. Für diese Folge, glaube ich, haben wir ein gutes Ende gefunden. Jetzt sind alle darauf angestachelt, was in der nächsten Folge kommt. Und bedanke mich an der Stelle herzlich als allererstes bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Caro, bei dir natürlich, vielen Dank. Und auch selbstverständlich bei dir, Martin. Das hat mich sehr interessiert und auch den Stein mit dem Webstock jetzt mal wieder ins Rollen gebracht zu haben. Da können wir dann auch einfach bald ein Buch drüber schreiben. Ich glaube, da ist schon so viel erlebt worden, da schreiben wir dann direkt das nächste Buch drüber. Genau, in diesem Sinne würde ich mich ganz herzlich bei euch bedanken nochmal und ja, wünsche euch dann einen schönen weiteren Start in die Woche und unseren Hörern dann eine schöne Restwoche, wenn es am Donnerstag dann soweit ist und die Folge veröffentlicht wird. Und in diesem Sinne, einen schönen Tag wünsche ich euch noch.